Auch von mir herzliches Willkommen. Ich hoffe, ich bin überall akustisch gut verständlich. Freut mich, dass wir mal wieder hier sein können für zwei interessante Tage, die ich uns allen wünsche. Hier freut mich, dass ich den Auftakt machen darf für den Track Netzwerk. Vielleicht vorab, bevor wir mit dem harten Thema Load Balance und Kernel Tools wirklich in die Technik absteigen und uns mit XDP beschäftigen, kurzes Handzeichen. Wer ist denn zum ersten Mal beim Linux-Tag? Mehr als dreimal? Größer als zehnmal? Schafft es jemand auf die maximal 25 Mal? Okay, gut. Alles klar. Dann kurz zu mir. Mein Name ist Gabriel Husmann. Ich habe vor ein paar Jahren meinen Master of Science gemacht. 2003 habe ich angefangen mit meinem Informatikstudium, damals noch Diplom-Informatik. Das habe ich dann 2009 fertig gemacht, Diplom-Informatik FH, muss man dazu sagen. Dann irgendwann festgestellt, meine Tätigkeit als Admin, System, Applikationsbetreuer erfüllt mich nicht ganz aus. Ich fange noch parallel ein Masterstudium an. Das habe ich 2019 dann abgeschlossen und im selben Jahr dann auch die Stelle gewechselt und seitdem nicht mit unterschiedlichen Bezeichnungen aktiv als IT-Architekt und oder neuerdings als Plattformarchitekt. Schwerpunkte dabei: Container, also Kubernetes, Infrastructure as Code. Und was wäre so ein Infrastructure as Code, wenn man das Ganze nicht miteinander verbinden könnte, auch von außen erreichbar macht, deswegen auch das Netzwerk dazu. Und das passt ja auch ganz gut zum Thema Load Balancing. Genau. Ansonsten, ein bisschen Programmiererfahrung habe ich auch noch in meinem Studium gesammelt, als Werkstudent und darüber hinaus. Heutzutage eher so ein bisschen Skripten und so ein Zeug. Also Java und C++ beherrsche ich zumindest noch aus der Vergangenheit auch ganz gut. Schauen, ob man es heute noch anwenden könnte. Zu meinem Arbeitgeber. Er sponsert mich hier. Also, wenn mein Chef gesehen hat, dass ich den Vortrag halte, sagt er, cooles Thema. Ich unterstütze dich dabei. Kannst du aber bitte was zur Firma sagen? Zur Firma, Atruvia AG hat mehrere Standorte in Deutschland, unter anderem in Karlsruhe, Münster und München, aber auch in Berlin und Frankfurt sind wir vertreten. Das ist eine Firma von 5.300 Mitarbeitern. Wir sind der IT-Dienstleister für die Volks- und Raiffeisenbanken, sind also circa 800 Banken, die wir betreuen und betreiben dafür zwei Rechenzentrumverbünde in Karlsruhe und Münster. Und was die meisten hier, glaube ich, interessieren sollte, sind ein paar Hausnummern. Also wir haben 14.000 virtuelle Linux-Systeme und wir treiben auf ein paar Kubernetes-Clustern so roundabout 160.000 Pods. Und wir haben noch offene Jobs. Klickt gerne drauf, aber erst nach meinem Vortrag. Ich habe letztens draufgeschaut, wir haben 100 freie Stellen in verschiedensten Bereichen. Also wenn jemand noch einen Job sucht an einem der Standorte, die Drucker vor Ort beim Kunden nicht. Wir haben aber Druckzentren. Zur Agenda. Was erwartet uns die nächsten knapp 40 Minuten? Ich habe so mehrere Punkte am Tag wieder. Load Balancing ist ein sehr weites Feld, vor allem wenn man es jetzt mit Linux-Kernel und Bordmitteln machen möchte. Deswegen erst noch ein bisschen Hinführung. Also was gibt es überhaupt, um eine Kernel zu programmieren? Was ist dieses eBPF? Wie funktioniert das? Und wie schaut der Bestandteil Networking davon aus, also das Extreme Data Path? Da vielleicht ein Hinweis, ich weiß nicht, ob jemand ein Easter Egg gesehen hat in Ankündigung, vor lauter mit eBPF und XDP beim Schreiben und dann noch der Zeichenbegrenzung sind wir da drei Wörter zusammengefallen. Also es das heißt wirklich Extreme Data Path, nicht Extended Data Path, wie es fälschlicherweise geschrieben hatte. Und zum Schluss natürlich dann auch, wie macht man damit tatsächlich so einen Load Balancer? Dann noch ein kleiner Hinweis. Es gibt zu dem Thema eBPF noch einen zweiten Vortrag in den nächsten 2 Tagen. Der ist, wenn ich es richtig gesehen habe, verschoben worden. Statt heute um 17 Uhr findet er morgen um 12 Uhr statt. Und dann, ich glaube, im Raum V2 statt hier. Da geht es eigentlich nicht um Netzwerk, sondern um Scheduling. Aber vielleicht macht er was mit Netzwerk. Ich weiß es nicht. Wollte nur darauf hinweisen. Zum Kernel. Was macht den Unterschied, wenn ich ganz normal Anwendungen schreibe oder für ein Kernel-Programm hier? Es gab letztes Jahr hier in den Linux-Tagen einen Vortrag Don't Break the User Space. Was ist dieser User Space? Also Kernel-Programmierung ist, meisten von uns kennen ja Linux hier, ist tatsächlich der Härte des Systems innen drin. Das, was die Abstraktion von der Hardware bis zum Benutzer macht. Benutzer, der Name sagt es schon, ist im User Space unterwegs. Und Anwendungen im User Space, die programmiert werden, sollten sich auf ein stabiles Interface verlassen. Also, es ist die Aufgabe eines Kernel-Programmierers, diesen stabilen Interface über mehrere Jahre, wenn nicht Jahrzehnte hinweg anzubieten. Zusätzlich dazu soll er Sicherheit bieten, indem man den User Space, wenn verschiedene Nutzer auf einem System unterwegs sind, voneinander trennen kann. Dazu gibt es Hardware-Unterstützung. Die klassischen x86-Prozessoren kennen sogenannte vier Stufen, also englische Rings, 0 bis 3. Und typischerweise befindet sich der Kernel im Ring 0, in der Mitte dargestellt, und der User Space im Ring 3. Kurze Anmerkung, wenn man Virtualisierung betreibt, gibt es manche Hypervisor, die sich den Ring 0 reservieren und den Kernel des Gastbetriebssystems dann in den Ring 1 verschieben. Wir sind auf x86 unterwegs, ARM kennt was ähnliches, da heißt es dann einfach PL0 bis PL, ich bin mir nicht sicher, 3 oder 4, wie viel sie tatsächlich jetzt unterstützen. Es mag auch von ARM-Hardware abhängen, ist also da ähnlich umzusetzen. Und genau darauf müssen wir uns beschränken. Wenn ich also im Kernel unterwegs bin, bin ich in einer völlig anderen Hardware-Umgebung als im User-Space unterwegs. Das heißt, auch Zugriffe von User im Kernel hinweg sind teuer, weil ich dort Aufrufe hinweg mache, die dann viele entsprechende Hardware-Enzyklen brauchen in CPU, um ausgeführt zu werden, um die nötige Sicherheit auch zu garantieren. Dann, was ist dieses Extended Berkeley Package Filter, das eBPF, von dem ich die ganze Zeit rede? Das ist der Nachfolger vom Berkeley Package Filter. Wie soll es anders sein? Das kennen die meisten unter der Anwendung bzw. den Kernelmodulen IP Tables bzw. neuerdings NF Tables. Ich glaube, der nächste Vortrag geht auch genau zum Thema. Inzwischen ist es ein Subprojekt im Linux-Kernel, wird dort selbstständig weiterentwickelt. Es ist im Endeffekt, wie soll man sagen, eine virtuelle Maschine im Kernel. Es ist vergleichbar mit JavaScript auf dem Browser. JavaScript war am Anfang so in den frühen 2000ern so ein bisschen belächelt als so Animation von Webseiten. Inzwischen ist es das Backend, die Arbeitsmaschine, um die ganzen tollen Web-Applikationen, die wir kennen, zu betreiben. Und ähnlich verhält es sich inzwischen mit eBPF. Von den ursprünglichen relativ simplen Befehlen, um irgendwie Netzwerkfilterung mit Regeln zu machen, ist das Ding zu einer virtuellen Maschine geworden, in dem ich verschiedenste Sachen mache. Ich komme gleich drauf, bevor ich jetzt vorgreife. Zur Abgrenzung wird diese alte BPF auch als Classic oder Legacy bezeichnet. Deswegen findet man ab und zu in der Literatur auch die Abkürzung CBPF. Nicht verwirren lassen. So weit. Da sind wir richtig. Genau, zur Historie. Berkeley Package Filter, das ist Classical. Es beruht auf einem Papier oder einem Paper, das unter dem Namen A New Architecture for User-Level Package Capture 1993 veröffentlicht wurde. Das Ganze wanderte dann 1997 in den BPF, als BPF in den Linux-Kernel, und zwar Version 2.1 das erste Mal dabei gewesen. Man sieht, eine recht lange Historie, hatte sehr lange Bestand, bis dann die Erweiterung 2014 im Kernel 3.18 das erste Mal wirklich ausführbar war. Und seitdem kennen wir diese virtuelle Maschine. Und seitdem ist auch immer wieder mehr Funktionen zur Verfügung gestellt worden, die ich per eBPF programmieren kann und steuern kann. Nur ein Hinweis. Die Firma Meta, also damals Moody noch Facebook geheißen, verwendet seit 2017 das Tool, also eBPF, diese Programmierung, um alle ihre Netzwerkpakete, die auf Facebook und andere von ihnen angebotene Applikationen auftreffen, zu filtern. Ob sie damit auch Load-Balancing machen, machen sie vermutlich, weil ich komme später noch drauf, es gibt ein Projekt von denen, das sie veröffentlicht haben, das genau Load-Balancing darstellt. Die Veröffentlichung, die auf das sich hier bezieht, 2017, sagt nur, dass sie die Pakete filtern. Und wenn man sich überlegt, wie viele Kunden Facebook hat, ist da schon einiges und spricht für die Stabilität und für diese Zuverlässigkeit des Systems. Wie gesagt, eBPF ist ein separates Modul und seit 2020 kann es auch den Linux-Security-Modul ansprechen, bearbeiten und damit ist der nächste große Funktionsraum erschlossen worden. Wie gesagt, es ist wie JavaScript zu sehen. Ich kann dort einen Reduced-Befehlssatz und mit einem Reduced typischerweise C auf diese Maschine zugreifen, kann sie programmieren und durch diesen Reduced-Ansatz als auch diese virtuelle Maschine innerhalb des Kernels kriege ich als Nutzer oder als Bereitsteller des Systems, auf dem sich verschiedene Systeme oder Nutzer tummeln, eine gewisse Sicherheit. Kommt gleich wieder funktionsweise noch drauf, was das Tool darüber hinaus noch anbietet. um Sicherheit zu gewährleisten. Funktionsräume. Ich habe da schon von gesprochen, IWPF ist quasi eine eierlegende Wollmilchsau, könnte man fast sagen. Auf der einen Seite habe ich sowas die Funktion wie Observability. Das ist alles, was mit Monitoring im weitesten Sinne zu tun hat. Zählen, messen. Ich kann nachschauen, wie oft was passiert ist, wann es passiert ist, wer es gemacht hat. Auf der ganz anderen Seite habe ich aber Security. Ich kann auch tatsächlich hart eingreifen. Wenn jemand etwas ausführt oder etwas tut, was nicht sein sollte, kann ich es auch unterbinden, also Policy schreiben. Ich kann aber auch beim Programmieren mittels Tracing schauen, was tatsächlich Funktionen im Kernel machen, mit diesen K-Probes. Und der vierte Teil ist eben das Networking, auf dem wir uns heute konzentrieren, eigentlich nur auf den Teil XDP, die Features, die im Netzwerk-Stack weiter oben liegen, sowas wie SOC-Ops und Traffic Control. Aufgrund der Zeit und der Komplexität des Themas wäre ein eigener Vortrag, glaube ich. Die Funktionsweise. Ich hatte es schon angesprochen. Typischerweise programmiert man für C. Es gibt auch schon Projekte, die machen das Ganze mit Rust. Es ist ein Reduced Instruction Set. Ich habe nicht alles zur Verfügung, was ich so aus einer Programmiersprache oder aus den Befehlssätzen des Kernels herauskomme, aus den Funktionsräumen. Ganz am Anfang war es zum Beispiel auch nicht erlaubt, dass ich eigene Funktionen habe. Das heißt, ich musste immer, wenn ich Funktionen programmiere, wie ich es klassischerweise in C kenne, sowas wie ein Inline davor setzen, damit der Compiler daraus einen entsprechend längerlichen Bytecode gemacht hat, das an eine Stelle kopiert hat. Das ist etwas zurückgenommen worden. Ganz am Anfang war es auch so, ich musste es tatsächlich auf jeder Maschine einzeln kompilieren, weil es hart mit der Version, und zwar auf dem Patchstand des Kernels verbunden ist. Inzwischen gibt es auch eine Möglichkeit, Bytecode zur Verfügung zu stellen, sodass ich den verteilen kann, aber der muss tatsächlich noch immer vom Just-in-Time-Compiler bzw. beim Laden in den Kernel übersetzt werden. Ein weiteres Ergänzungsprojekt ist das VPF-CORE, das heißt, steht für Compile Once, Run Everywhere. Das hat ein paar Abstraktionslevel geschaffen innerhalb dieser virtuellen Maschine, sodass ich mein vorkompiliertes Programm auch auf mehrere Maschinen verteilen kann. Das ist immer dann interessant, auch beim Load Balancing. Da möchte ich ja vermutlich hinten mehrere Maschinen bedienen und möchte die von einer zentralen Stelle irgendwie kontrollieren und das Programm verteilen können, dass ich nicht da wieder Maschine auch noch irgendwie Compiler brauche, um es dort direkt auszuführen. Ich hatte es angesprochen, es ist eine virtuelle Maschine im Kernel, die mir zur Verfügung steht. Dementsprechend kriege ich alle Sicherheiten, die ich mit so einer virtuellen Maschine einziehen kann. Es ist eine eingehauste Umgebung, in der ein Programm ausgeführt wird. Der Kernel hat volle Kontrolle drüber. Als Nutzer habe ich die Zusicherung, der Kernel kontrolliert das Ganze bei der Ausführung. Und es kann nichts Böses passieren. Das wird dadurch erreicht, dass beim Übersetzen des Programms in diese virtuelle Maschine eine Verification stattfindet. Das ist genau die Einschränkung, die ich in Zeile 1 mit dem Reduced Instruction Set beschrieben habe. Die Verification stellt mir sicher, dass das Ding nicht unendlich läuft, dass es immer sauber terminiert und dass es nur die Funktionen aufruft, die tatsächlich auch angegeben werden. Außerdem gibt es noch ein paar Governance-Prüfung im Sinne von Lizenz, was ich verwenden darf. Da kommen wir gleich in der nächsten Folie drauf. Die Abhängigkeit zum Kernel hat noch den Hintergrund, dass ich tatsächlich auch nur auf Hilfsfunktionen zugreifen darf und nicht direkt auf die Kernel-Funktionen, weil die können sich halt von Version zu Version ändern und wenn man jedes Mal sein Programm anpassen muss, wenn es einen neuen Patchstand im Kernel gibt, möchte man ja auch nicht haben. Genau, IWPF-Mini-Programm. Um das Ganze mal zu zeigen, das ist jetzt in C geschrieben. Ich brauche als erstes ein Makro, das mir den Funktionsraum angibt, also den oder die Funktionsraum. Ich kann auch mehrere in einem Programm machen, aber typischerweise trennt man das dann in mehrere Programme auf, um es einfach übersichtlich und einfach wartbar zu halten. Typischerweise hat man eine Einstiegsfunktion, die muss hier nicht main heißen, die kann beliebig heißen. Sie braucht nur den entsprechenden Parameter, der übergeben wird, der mit der Funktion, die ich aus dem Makro heraus kenne, übereinstimmt. Genau. Sollte man tunlichst irgendwas Sinnvolles damit machen und dann einen Rückgabewert geben, weil genau auf diese Rückgabewerte, die zur Funktionsaufruf oder zu einem Funktionsraum passen müssen, prüft natürlich die Verification. Und die gibt das Signal in Kernel, was ich damit machen soll im weiteren Ablauf. Und zum Schluss, ganz wichtig, ich muss einen Makro für Lizenz angeben. Je nachdem, welche Lizenz ich verwende, darf ich auch nicht alle Funktionen im Kernel aufrufen. Dann eine kleine Demo, die ich hier ablaufen lasse. Was passiert dort? Also erstmal anzeigen das Programm. Dann wird es, dass es also ein Object Code ist, dann zeige ich, dass hier nichts drin ist im Netzwerk-Stack. Dann lade ich das Programm in den Kernel, Jetzt habe ich dieses Programm Hello als kompiliertes eBPF-Programm in Kernel mit der Nummer 31. Jetzt wird es an den lokalen oder ans ETH0 attached. Und jetzt macht das Programm was Sinnvolles, nämlich es bei jedem Paket, das ankommt, schnappt, zählt einen Counter hoch und schreibt unter ein Hello World raus. Dadurch, dass ich das per SSH-Konsole aufgerufen habe, waren natürlich sehr viele zu sehen. Aber nur mal zu sehen, was man alles für Schritte machen muss, um ein Programm auszuführen. Das ist mir aber aufgefallen, ich habe, glaube ich, irgendwas übersprungen, und zwar den Punkt Kernel-Programmierung. Genau. Sorry. Der SCR-Schnitt ist rausgefallen. Schritt zurück. eBPF habe ich euch jetzt erklärt. Warum mache ich das ganze eBPF? Habe ja gezeigt, es ist wunderbar einfach. Ich könnte auch den Kernel direkt programmieren. Direkte Programmierung vom Kernel gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich kann wirklich direkt im Kernel, Code ist ja offen verfügbar, reingehen, mir es anschauen. Kann länger dauern, um es zu verstehen. Sind ja mehrere tausend Zeilen Code, wenn nicht mehrere Millionen inzwischen. Ich habe eine Möglichkeit, mit Modulen zu arbeiten. Module haben genau die Problematik, die ich eben beim eBPF erklärt habe. Ich bin abhängig von einem Interface und dieses Interface kann sich ändern. Aber auch dort muss ich das Know-how haben, dass ich mir arbeiten muss für jeden einzelnen Modulraum. Oder ich habe halt eBPF. Wie gerade schön ausgeführt, hat das seine Vor- und Nachteile. Wenn wir das hier noch schnell durchmachen. Genau, also nochmal zum direkten Programmieren im Kernel. Also man muss da wirklich lernen, also die Lernkurve, je nachdem, wie gut man als Programmierer ist. Ich sagte, ich habe vorher ein bisschen C++-Erfahrung. Ich glaube, ich würde mehr als die typischen 1 bis 3 Jahre, die man so schätzt, brauchen, um mich da einzufinden. Abgesehen davon, wenn ich eine Änderung am Kernel habe, muss ich mit den Betreuern abstimmen. Das heißt, ich habe meistens mehrere Personen, mit denen ich im Austausch stehe und bis es dann tatsächlich in den Kernel hineinkommt und in der Distribution auch wieder bei mir ankommt, meine Änderung, kann es durchaus mehrere Jahre dauern. Das klingt jetzt erstmal negativ, ist aber ja, mit denen ich vorhin erwähnt habe, don't break the user, space, wichtig. Die Leute testen diese Änderung mit den verschiedensten Versionen, mit der verschiedensten Hardware. Wenn ich das selber bei mir entwickle, da habe ich vielleicht 1, 2 Maschinen, mit denen ich es testen kann. Für mich funktioniert's, aber bei den 1 Million oder noch mehr Nutzern, die es draußen gibt, vermutlich inzwischen Milliarden bei Linux und den vielen verschiedensten Geräten vom Smartphone über einen x86 ARM, was es auch alles gibt, muss es ja trotzdem funktionieren. Also von daher sind diese 1 bis 3 Jahre durchaus realistisch. Bei Modulen ist die Schwierigkeit, ich habe die gleiche Lernkurve, habe zwar nur einen reduzierten Schnittstelle, auf die ich zugreife, aber in der Regel habe ich da die Schwierigkeit, dass beim Debuggen nicht so gut vorankommen. Da könnte ich wieder mit eBPF eingreifen, aber ich könnte halt, eBPF-Programme sind deutlich einfacher zu schreiben. Also Kernel-Modul programmieren kriege ich vielleicht mit einer Person hin und läuft auf meinem Kernel mit allen Schwierigkeiten der Abhängigkeit, die ich gerade erklärt habe. Beim eBPF ist es halt deutlich einfacher. Ich habe die eBPF-Sandbox, diese virtuelle Maschine. Ich kann das kleine Programm, ich habe es ja gerade demonstriert, relativ simpel schreiben. Durch den Reduced Instruction Set brauche ich auch nicht so viel Know-how außenrum. Und ich habe die Sicherheit durch die Verification, dass nichts kaputt geht. Bei einem Modul, das ich reinlade, das von irgendjemand kommt, muss ich es auf jeden Fall testen, dass es meine Maschine nicht kaputt macht. Und wenn wir im sicherheitskritischen Umfeld unterwegs sind, wie zum Beispiel bei meinem Arbeitgeber, können wir halt nicht irgendwas aus dem Internet nehmen, sondern müssen das vorher prüfen. Und wenn das Kernel-Modul, das man dort nimmt, schon mal ein paar tausend Zeilen lang ist, muss man das verstanden haben und dann nochmal übersetzen kann. Nein, dann nehme ich lieber ein paar hundert Zeilen langes eBPF-Programm, dass ich besser überblicken kann und noch zusätzlich die Zusicherung der Verification habe, dass nur das ausgeführt wird, was tatsächlich sicher ist. Das haben wir schon gesehen. Genau, die Domain-Hatte. Dann, ich hatte es geschrieben, oder beziehungsweise gesagt jetzt gerade eben, das Ganze läuft im Kernel. Und Kernel User Space, ganz am Anfang gezeigt, sind verschiedene Ringe. Das heißt, Daten zwischen beiden Räumen auszutauschen, sind immer Funktionsaufrufe. Und genau das unterstützt zwischen auch eBPF. Und zwar mit Zusicherung durch den Verification als auch den Aufrufpfad. Ich habe vorhin gezeigt in der Demo, wie ich so ein Programm lade. Dann ist dieses Programm, das das eBPF-Skript-Programm in Kernel geladen hat, das einzige, was tatsächlich Daten in die sogenannten, in den Datenaustauschraum zwischen Userland und Kernel stellen darf, dass das XBPF oder eBPF-Programm Zugriff hat. Das Grundformat dazu heißt Map. Es gibt verschiedene Typen dieser Maps. Typischerweise, das muss man aus Programmierung kennt, Array, Hash oder Ringe. Und man muss noch wichtig unterscheiden, es gibt diese Maps in zwei Funktionsräumen, und zwar einmal per CPU. Also wenn ich mehrere CPUs in der Maschine habe, mehrere Kerne, dann kann ich das einstellen, dass ich die Map immer auf dem jeweils ausgeführten CPU-Kern beschränke oder global auf alle CPU-Kerne zugreifbar mache. Warum das so ist? Wenn ich es auf einen einzelnen CPU-Kern beschränke, braucht der Compiler weniger Annahmen zu treffen bezüglich der Sicherheit, dass ich irgendwelche Hazards habe. Spectre war vor ein paar Jahren ein großes Begriff. Wenn ich jetzt von vornherein sagen kann, ich beschränke mich auf eine CPU, ich brauche keinen Hazard-Abgleich mit anderen CPU-Kernen, macht das die ganze Ausführung erstens performanter, zweitens sicherer und drittens einfacher zu programmieren für das unten drunter liegende Structure, was ich aufrufe. Im Endeffekt ist es die wenn ich von vornherein sage, ich laufe mal an meine CPU, kann ich sowas wie Race Conditions einfach ausschließen. Das macht es sehr, sehr angenehm. Gut, jetzt da, wo ich vorhin stehen geblieben und einen kurzen Ausflug zurückgemacht habe, Networking mit XDP. Das Ganze steht für Extreme Data Path. Das ist ein Funktionsraum aus dem eBPF-Umfeld. Die Wirkungsweise ist auf das Netzwerk hinweg eingestellt. Und zwar XDP ruft, bevor die Netzwerk, wie so ein typischer Netzwerk-Stack, unter dem Virus ja auch sehr bekannt und sehr gut ist, bevor der überhaupt anfängt, die verschiedenen Ebenen abzuarbeiten, wird XDP ausgeführt. Das heißt, alle XDP-Programme, so wie vorhin gezeigt, funktionieren quasi zwischen dem Netzwerk-Stack des Kernels und dem Treiber. Es gibt tatsächlich inzwischen auch Treiber, die XDP direkt auf der Hardware der Netzwerkkarte ausführen können. Wenn ich einen Chipsatz habe, der relativ modern ist und dafür Funktionen bietet, dann werden Teile bzw. das gesamte XDP-Programm direkt auf der Netzwerkkarte, auf der Mini-CPU der Netzwerkkarte ausgeführt, sodass der Kernel und die Haupt-CPU gar nicht belastet ist. Das ist vor allem, wenn ich, ich komme gleich drauf, was Funktionsraum ist noch, oder Funktionsergebnisse XDP noch anbietet. Wenn ich XDP verwenden möchte, um bestimmte Filterkriterien zu machen, bestimmte Pakete wegzuschmeißen, so typische DDoS-Appliances nachzubauen, ist das sehr gut, weil meine Netzwerkkarte nur beschäftigt ist und der Kernel davon gar nichts mitbekommt, kriege ich sehr viel abgearbeitet. Dann zur Erklärung, es ist nicht der erste Ansatz, Netzwerkpakete so direkt zu verarbeiten, direkt zu programmieren, bevor irgendwie der Netzwerkstack loslegt und ich mehrere hundert Systemcodes im Kernel habe, um ein einzelnes Paket zu verarbeiten. Es gab das Projekt, oder es gibt es immer noch, das Data Plane Development Kit, DPDK abgekürzt. Das hatte den Ansatz, dass ich exklusiv eine Netzwerkkarte einem Programm im Userland zur Verfügung stelle, um dort alles abzuarbeiten und mir damit diese ganzen Kernelaufrufe ein Stück weit sparen kann. Der Nachteil dessen ist, ich muss erstens die Netzwerkkarte direkt, also ein Hardwaregerät direkt einem Userland-Applikation zur Verfügung stellen. Kein anderes hat mehr Zugriff drauf. Das heißt, alle meine ganzen Sicherheitsfeatures, die der Kernel hat, sind plötzlich nicht mehr vorhanden. Und wenn ich hatte vorhin gesagt, ich bin im Containerumfeld unterwegs. Containerumfeld ist Virtualisierung von Applikationen. Wenn ich da eine exklusive Hardware einem Container zur Verfügung stellen möchte, ist das relativ sinnbefrei, weil der Rest davon nichts mehr hat. Dementsprechend mit XDP bin ich wiederum im Kernel unterwegs, habe alle Features, die ich aus dem Kernel kenne und habe damit diverse Vorteile erreicht. Zum Funktionsraum, ich hoffe, es ist halbwegs erkennbar, das Bild, wo sich XDP alles befindet. Das sind die hellblauen Teile. Oben die Linie ist der User Space. Dort habe ich meine Control Plane als das Programm, was XDP in den Kernel lädt, mit dem ich vielleicht auch über Maps Informationen austauschen kann, sowas wie Konfigurationsparameter. Hey, ich habe da ein neues, keine Ahnung, Angriffsvektor erkannt, folgende IP-Adressen bitte demnächst auch droppen. Sowas könnte eine Control Plane in den Map schreiben, unten drin das XDP-Programm, prüft nach jedem Paket. Ah, kommt aus diesem IP-Range, schmeiße ich gleich weg. Wie gesagt, weiter unten ist dann die Hardware, die ist grau gezeichnet, darüber ist der Treiber, also der Driver für die Netzwerkkarte, dort kann ich das XDP auch schon wirksam werden. Ich kann sie weiter oben, und Traffic Control, das ist dann schon im Stack, wo ich deutlich mehr Zugriffe auf den Paketinhalt habe, wirksam werden lassen. Ich habe relativ viele Möglichkeiten, in der Netzwerkverarbeitung im Kernel einzugreifen, mit entsprechender Zugriff auf den Inhalt des Kernels, auf des Pakets. Sei es nur den Header von einem Paket oder auch tatsächlich den Inhalt. Aber je tiefer ich im Stack bin, also weiter unten quasi, ich eingreife, desto mehr Performance kriege ich damit gewonnen, weil ich halt deutlich weniger Aufwand treiben muss, um meinen Netzwerkstack irgendwas auszupacken und zu verarbeiten. Und genau diese Geschwindigkeit, das haben ein paar sehr schlaue Leute analysiert und haben das mal verglichen, X3SDP mit dem vorhin erwähnten Userland-Umfeld als auch der nativen Möglichkeiten, die ich im Kern heute schon habe. Die Graphen sind, glaube ich, für sich selbst sprechen. Hier links sieht man, das Grüne ist das DDKD, von dem ich gerade gesprochen habe. Das hat das Problem auf einem Multi-Kernel-System, dass mindestens ein Kern, also CPU-Kernel jetzt gesprochen, immer für die Control-Plane reserviert ist und der Rest halt nur das andere kann. Es ist ein bisschen schneller. Es kann also bei höheren Netzwerkgeschwindigkeiten deutlich mehr als die anderen Tools. Also XDP ist hier der rote Graph. Man muss sich übrigens vor Augen halten, ich gebe meine Hardware einem Userland und habe damit die Problematik, dass ich dort Kontrolle, die ich normalerweise nur im Kernel haben möchte, abgebe. Das kann sinnvoll sein, wenn ich ein Embedded Device bin, wo ich eh nur bestimmte Programme ausführen kann. Allerdings bietet es halt ist es ein hoher Angriffsvektor. Hier schaut es schon besser aus für XDP. DBK verbraucht quasi immer CPU und dann relativ viel, während XDP sich dort schön skalierend anhand der anliegenden Paketgröße verhält. Und zu guter Letzt, Skalierung anhand der der Cores. Hier gibt es einen interessanten Faktor. Wenn es auf derselben NIC ankommt, also auf demselben Netzwerkinterface ankommt, dann erreiche ich die maximale Auslastung dessen, was der interne Bus vom System kann. Also ich habe die maximale Performance rausgeholt. Das Paper ist verlinkt in den Folien, die stelle ich dann später zur Verfügung. Das gibt es ja immer zum Download. Also von daher kann jeder gerne selber nachlesen. Jetzt hatte ich schon länger von diesen Funktionsergebnissen gesprochen. Was kann eigentlich dieses XDP genau, wenn es so ein Paket behandelt? Und man muss sich vorstellen, jedes Paket, wenn ich so ein XDP-Programm habe, wird vom Kernel erstmal diesem XDP-Programm vorgelegt und sagt, mach mal damit was. Sag mir, was möchtest du damit machen? Dann kann ich mir so einen einfachen Baum aufstellen, Receive des Pakets, es wird übergeben an XDP, das ist der Transmit-Button, den man hier sieht, oder Transmit-State. Der wird innerhalb des Skriptes prozessiert. Bei meinem einfachen Beispielprogramm wurde einfach nur gezählt, wie viel das Paket ist es, was ich seit Beginn meines Laufs schon habe. Und ich schreibe einfach mal ein kurzes Ergebnis raus ins Kernel-Log. Und danach hat es per XDP-Pass einfach weitergereicht. Sprich, jetzt, lieber Kernel, kannst du das Paket ganz normal verarbeiten. Er hat schon mehrfach angesprochen, es gibt auch die Möglichkeiten per Drop, es einfach wegzuschmeißen. Dann kriegt der Kernel gar nichts davon mit, dass das Paket angekommen ist. Ich kann es auch redirecten, also wenn ich mehrere Netzwerkkarten zur Verfügung habe, das können virtuelle oder echte sein, kann ich es dorthin umleiten. Das komme ich später noch drauf, hat einen riesen Vorteil bei Kubernetes. Und ich kann auch sagen, ich habe das Paket verändert. Lieber Kernel, sende es einfach nochmal und verarbeite es nochmal anders. Genau, Load Balancing. Jetzt haben wir ein bisschen viel Vorarbeit mit der Technologie bzw. mit dem Know-how gehabt. Jetzt kommen wir echt mal zum Load Balancing. Was ist das? Wirklich rein schematisch gesehen, ich habe einen Client, der ruft einen Stellvertreter, den Load Balancer auf und der verteilt es auf 1 bis 2 Server oder auch N-Server die Last. Ist relativ simpel eigentlich. Warum braucht man darüber einen Vortrag halten? In der guten alten Zeit waren diese Load Balancer tatsächlich echte Hardware-Geräte, die man mal ins Rechenzentrum geschraubt hat, um dann hinten dran seine Server zu entlasten oder wirklich mehrere verfügbar zu machen. Inzwischen kann man das Ganze mit Software umsetzen. Dementsprechend haben sich die Hersteller dieser Load Balancer was Neues ausgedacht. Die heißen heute Application Delivery Controller und können deutlich mehr. Aber wir beschränken uns hier auf das einfache Load Balancing. Es gibt mehrere Varianten davon. Ich habe es gerade eben gezeigt, die haben wirklich simpelste Schema. Typischerweise unterscheidet man zwischen einer Data Plane, also der die Verarbeitung der Pakete macht, und der Control Plane, der sie steuert. Früher war das halt der Admin, der so einen Load Balancer programmiert und konfiguriert hat. Heute sind das typischerweise Programme, Infrastructure as Code, die Informationen von anderen Systemen bekommen, die gerade aufgebaut wurden, aufgebaut werden und in diese Load Balancer geladen werden, um sie dann zu verändern. Aber vom Schema ändert sich nichts. Ein drittes Schema ist, ich lasse den Load Balancer komplett weg als eigenständiges System, als eigenständige Hardware-virtuelles System, sondern verlagere das auf das Server hinten dran, der eigentlich von Load Balancer aus angesprochen werden kann. Braucht dann nur noch irgendwo eine kleine Einheit, diesen Control Plane, die verschiedenen Server anspricht. Dann kommt eigentlich hinzu, dass die Server sich untereinander sehen müssen, weil die Load Balancer auch miteinander Kommunikation austauschen müssen. Und ich baue vorne dran einen Router, der genau das macht, was sein Name sagt, nämlich Routen zu den Systemen aufbauen und über eine beispielsweise virtuelle IP-Adresse auf alle Systeme die Pakete zu verteilen. So, warum macht man diesen ganzen Aufwand? Auch heutzutage, wo die Hardware sehr viel kann, reicht in der Regel ja ein Server aus, um die Anfragen abzuarbeiten. Wenn man in größeren Umfeldern unterwegs ist, stößt man immer noch an Grenzen. Deswegen sind ein bis zwei Server nicht schlecht. Und wenn man mehr kann, immer noch besser. Also braucht man vorne irgendeinen Lastverteiler. Es gibt aber noch andere Gründe. Circuit Breaker. So ein Server kann ausfallen. Also ich möchte mal wirklich bewusst vom Netz nennen, weil ich irgendwie einen Kernel patchen muss. Ja, es gibt inzwischen Hotfix in den Kernel, aber irgendwann muss ich trotzdem mal booten, dann ist das Ding einfach weg. Und während der Zeit sollte die Website ja trotzdem verfügbar sein. Dafür ein Circuit Breaker. Unverfügbarkeit. Es kann immer was passieren. Ungewollt, geplant, sonstiges. Das System kann unter Last sein. Kein Programm kann schief laufen. Wenn ich da mehr davon habe, bin ich auf der sicheren Seite. Und ich möchte nicht per Hand entscheiden müssen, welcher Server jetzt gerade aktiv ist. Das soll bitte schön eine Kontrollinstanz machen und Load Balancer ist dafür verdammt gut geeignet. Und inzwischen können die Load Balancer, ich hatte es gerade angesprochen, als Application Delivery Controller auch deutlich Arbeit vom System abnehmen, beispielsweise Zertifikate hinpacken, prüfen, erste Pakete wegschmeißen, eingrenzen auf den Client-Raum, wenn man den einschränken kann. All das habe ich jetzt mal weggelassen aus dem Vortrag. Die Zeit rennt auch schon davon, wir haben nur noch 10 Minuten. Und ich habe noch ein bisschen was vor uns. Genau. Ich hatte schon von diesen Schichten gesprochen, die im Netzwerkstack abgebildet sind. Kein Netzwerkvortrag ohne die berühmten OSI-Schichten. Die Schichten 1 bis 7 sind die theoretischen Schichten. Das für uns bekannte TCP/IP verwendet oder fasst mehrere Schichten zusammen. Schicht 7 bis 5 als Anwendung und 4, 3 und 2, wie hier dargestellt. Und die sogenannte 1 und 2 werden als Netzwerk zusammengefasst. Von der Ableitung, von der Vorstellung her, Schicht 1 ist mein Laptop. Wenn der kaputt ist, ist unten gar nichts mehr funktionsfähig. Schicht 8, die ist hier nicht aufgeführt, die kennt aber jeder Informatiker. Das bin ich, wenn ich Müll erzähle. Und alles dazwischen ist irgendwie Kernel, Programm, Anwendung, wie auch immer. Dann, wenn ich jetzt Load Balancing betreiben möchte und das Ganze in einem IP-Netz mache, brauche ich einfach nur noch die Informationen aus dem Header, weil dort stehen die Quelladresse drin, von wem kommt das Ganze und wohin soll es. Diese Source and Destination Adresse. Es gibt noch ein paar andere Flags, also Header-Elemente, die ich hier aufgeführt habe. Zur Erklärung, oben stehen Bits, also 0 bis 32 Bit Breite, unten drunter, wie viele Bits jeweils für die entsprechenden Felder im Header vorgesehen sind. Zur Erklärung, IHL steht für Internet Header Lengths, das ist die Länge des kompletten Headers. Noch eine kleine Einschränkung, wenn ich fragmentierte IP-Pakete habe, dann ist das nur eine Herausforderung beim Programmieren. Die einfache Version des Kernels, die hier, das Load Balancer, die jetzt gleich zeigen werde, kann vermutlich nicht oder wird nicht mit fragmentierten Paketen umgehen können, weil, da ich, dass ich so weit unten im Paketstack bin vom Kernel, entfällt diese ganze Zusammensetzen und Zusammensuchen von fragmentierten Paketen, die der Kernel normalerweise für mich übernehmen würde, die aber auch teuer ist, müsste ich dann selber ein XDP-Programm machen. Also das sollte man beachten, wenn man in Netzwerken unterwegs sind, die mit fragmentierten Paketen zu tun haben. Kommt heute nicht unbedingt vor. Ich kann in einem kontrollierten Netzwerk meine Maximum Transfer Unit recht hoch setzen, sodass fragmentierte Pakete, die man eigentlich auch nicht haben möchte, nicht vorkommen. Aber falls jemand zum Beispiel im Telekommunikationswesen unterwegs ist mit Weitverkehrsstrecken, dort kann es nach wie vor ein Thema sein. Wenn ich jetzt also Load Balancing machen möchte, brauche ich mich eigentlich nur auf diese Source-Adresse und die Destination-Adresse konzentrieren und die quasi ändern. Da muss ich ganz oft beachten, dass ich das Feld Header-Checksum neu berechne und mit reinschreibe. So, was haben wir bisher gesehen? Kernel-Programmierung abgehakt. Wir haben uns für XDP und eBPF entschieden, weil es einfacher ist, als direkt den Kernel zu programmieren. Wir haben gesehen, wie man Paketbehandlung machen kann mit XDP. Wir haben verstanden, wie ein Schema von Load Balancer funktioniert und wir kennen den Header. Jetzt haben wir alles Rüstzeug, um uns einen einfachen kleinen Load Balancer zu bauen. Genau. Das Programm habe ich nicht selber geschrieben, da habe ich mich auf ein Tutorial abgestürzt, das es im Internet gibt. Den Link, der musste weiter unten in der Folie dann stehen, ist zu finden. Load Balancer, L4 Load Balancer, weil er eben nur für TCP auf Layer 4, wie ich gerade eben in den OSI-Schichten bzw. TCP gezeigt, funktioniert. Sinnigerweise heißt das Ding auch XDP Load Balancer als Funktionsraum, verwendet wie bereits bekannt in Funktionen aus dem XDP-Umfeld. Was macht es? Es nimmt diesen typischen Structure entgegen, sucht dann erstmal zwei Felder aus dieser Structure raus, eben die echte Data und das Ende, also sprich Header Anfang und Header Ende quasi. In dem Fall ist es nicht der Header, Vorsicht sein, sondern das Paket insgesamt. Dann nehme ich erst aus dieser Data den Header, prüfe vielleicht nach, ist das wirklich ein echter Header oder habe ich da irgendwas anderes in Müll bekommen? Das wird mit dieser kleinen Funktion gemacht, die mir einfach nachschaubelt, ist das lang genug? Ansonsten, Kernel macht damit was, brauche ich mich nicht beschäftigen. Und jetzt kommt das Spannende, auch hier wiederum prüfen, ist der Header tatsächlich vollständig und richtig? Ansonsten könnt ihr auch vielleicht wegschmeißen, wenn man sich sicher ist, dass mir nichts passiert, oder ich kann es auf den Kernel übergeben. Das ist halt immer die Frage, wie einfach man es halten möchte. Jetzt kommt das Spannende. Also das Beispiel des Tutorials, das hier als Grundlage ist, ist relativ simpel geschrieben. Der sagt, ich habe nur einen Client-IP. Das kann ein Raum sein, das kann auch, wie gesagt, das ganze Internet sein. Wenn ich alle Adressen akzeptiere, dann muss ich halt umgekehrt prüfen, was sind denn meine Load Balancer-Adressen, was sind denn meine Backend-Adressen. Also das ist eine Erklärung. Dann, wenn es eben ein Paket ist, das vom Client kommt, schaue ich in einer Map nach. Habe ich denn ein Backend, das das verarbeiten kann? Das wird hier mit einem relativ simplen Hashing-Algorithmus gemacht, der einfach prüft, okay, auf welchem Hash komme ich da raus? Und der Hashwert sagt mir dann, das ist das Backend, auf das ich weiter transmitten möchte. Wenn es kein Backend gibt, weil mein Hash irgendwie daneben zeigt oder das inzwischen aus der Map verschwunden ist, weil irgendwo oben im Controller gesagt hat, das Backend ist gerade abgeschaltet, naja, dann muss es halt nochmal verarbeitet werden. Also dementsprechend Kernel weiterschieben. Also nicht sehr, ist kein Hochverfügbarkeit-Load, wenn sie hier gebaut wird. Er macht dann wirklich nur links, rechts. Reduced. Genau. Der Schluss zum Ende, da ist dann tatsächlich das, was ich gerade geschrieben habe oder was ich vorhin erzählt habe, nämlich dass die Destination Address umgesetzt wird auf die des Zielsystems, das ich mir gerade ermittelt habe. Und dann muss ich nicht nur, das ist jetzt halt C-Semantik, nicht nur den Pointer umsetzen, sondern auch die kompletten Werte reinkopieren und natürlich auch die MAC-Adressen mit reinkopieren, weil unten drunter die physikalische Sicht arbeitet nicht mit IP-Adressen, sondern mit MAC-Adressen. Und jetzt gibt es noch einen zweiten Zweig natürlich. Wenn dann das Backend irgendwas mit dem Paket gemacht hat, kommt es ja auch wieder zurück. Das Backend kennt aber nicht nur als Load Balancer, weil der hat die Pakete, kriegt der immer nur vom Load Balancer. Also muss er jetzt, der Load Balancer, dieses Paket wieder entgegennehmen, es so umschreiben, damit der Client es sauber erkennt, weil der Client darf, also der Client vorne, darf ja nichts vom Backend wissen oder sollte nichts davon wissen, weil sonst nimmt er beim nächsten Aufruf direkt das Backend. Damit mein ganzer Load Balancer umgangen. Ich habe meine potenzielle Lastverteilung außen vor gelassen und kriege nur noch alles auf dem Backend. Und das Backend irgendwann nicht mehr da ist, weil könnte ja ein Container sein. Container sind relativ kurzlebig. Heute da, morgen weg. Geht's ins Leere und die Website wird nicht mehr angezeigt. Auch nicht so, was ich haben möchte. Genau. Dann sollte ich noch ganz zurückschicken, eben die Load Balancer Adresse eintragen und das Ganze wieder reinkopieren. Das hat man schon mal gesehen als Funktionsaufruf. Und jetzt kommt das Wichtigste, ich hatte es gesagt, wir erinnern uns diesen IP-Header, der hatte Destination und Source-Adress und die Checksumme. Wenn ich die beiden jetzt tausche oder ändere, muss ich die Checksumme neu berechnen und sie mit reinkopieren. Und hier gibt es so eine kleine Information, um im Log-File auch mitzubekommen, wenn was passiert. Genau, das war in ein paar Zeilen Code, nicht mehr als 50 Zeilen Code, ein Mini-Load-Balancer. Das Ganze kann man aufblähen, deutlich größer machen, weil die Frage ist, warum möchte ich sowas in XDP machen? Ich hatte es am Anfang ein bisschen angeteasert. Kubernetes-Umfeld. Wenn man sich anschaut, wie so ein Kubernetes funktioniert, nur, ich möchte jetzt hier keine Kubernetes-Vortrag draus machen, nur ganz kurz, ich habe halt irgendwie so mehrere Nodes, auf denen funktioniert so ein genannter Kube-Proxy und da werden die Pods gestartet. Und die stellen die Services dar. Das heißt, ich brauche an vielen Stellen viele kleine Load Balancer, die auf diese Pods verteilen und dass sie dynamisch sind. Und man muss auch dazu wissen, Das sind alles Container, die mit einem virtuellen Interface gestartet werden. Das heißt, ich habe überall, wenn ich das klassischerweise ohne eBPF mache oder XCP, jedes Mal den Netzwerk-Stack von Linux durchlaufen. Und zwar einmal auf dem Node, wo es ankommt, dann auf dem Kube-Proxy, der sagt, okay, auf welchem Pod muss ich das verteilen? Und dann nochmal selber im Pod. Das heißt, im Worst Case durchlaufe ich dreimal den Stack mit XCP an der richtigen Stelle, im Node unten drunter, weil das ja im Kernel des Nodes ausgeführt wird, durchlaufe ich maximal einmal das XCP-Programm, das genau weiß, auf welche virtuelle Adresse von Pod ich verteilen muss, wenn es auf demselben Node liegt, und dann nur noch den Stack innerhalb des Pods. Ich habe einen riesen Performance-Gewinn. Zusätzlich dazu, ich hatte es vorhin erzählt, zentrale Control-Plane gibt es beim Kubernetes auch, die steht vorne, das ist der linke Kasten, den man hier sieht. Das kann jetzt die XCP-Programme auf allen Nodes schön neu schreiben, verteilen, und ich habe einen riesen Performance-Gewinn. Und genau das macht das Projekt Xilium. Es hat sich zum Ziel gesetzt, den Kube-Proxy mit eBPF umzusetzen und dann noch so ein paar Features dann einzubauen wie Service Mesh, Observability, Load Balancing, Security. Genau das, was eBPF halt als super kann. Also Service Mesh nicht, das ist dann wiederum ein bisschen höhere Funktionalität, aber mit eBPF auch sehr performant umzusetzen. Dann das angesprochene Projekt von Meta. Das nennt sich Cutrun, ist ein Open-Source-Projekt und der GPL ist ein echter Load Balancer auf Level 4, der deutlich mehr kann, Hochverfügbarkeit etc. Verfügt über den C++-Control-Plane. Ich kann nur empfehlen, reinzuschauen, sich damit zu beschäftigen, wenn möglich all die Features, die ich angesprochen habe, diese Load Balancer erfüllen kann, mal umgesetzt sehen möchte. Ich glaube, das wäre ein komplett eigener Vortrag, nur um das Programm zu analysieren. Dann bin ich quasi mit meinem Vortrag Ende zu den Quellen. Ich habe mich auf dieses Buch hauptsächlich gestützt. Das kann ich nur empfehlen, wenn man sich mit dem Thema einarbeiten möchte. Außerdem gibt es mehrere gute Repos dazu, Repositories dazu, unter anderem direkt von der Autorin. Aber sie referenziert auch andere Mitarbeiter an dem Projekt eBPF, die selber auch sehr viel im Blogartikel dazu schreiben. Kann nur empfehlen, im Internet nachzuschauen. Danke mich für die Aufmerksamkeit und stehe jetzt Fragen zu verfügen.
Okay, wir haben Zeit für Fragen. Wenn es Fragen gibt, bitte melden, ich komme mit dem Mikro hin.
Hi, erstmal vielen Dank, war super interessant. Du hattest in dem Quellcode ja gezeigt, dass du für das Paket eine neue Source-Adresse setzt, ne? Mhm. Nämlich die des Load Balancers. Warum muss ich das machen?
Man muss es nicht unbedingt machen, eigentlich würde dann ja das Backend direkt zum Client schicken und damit ist die Adresse vom Backend drinstehend. Damit würde ich ja mein Backend dem Client offenlegen.
Das ist ja jetzt nicht so schlimm, oder? Also mein Gedanke war nämlich genau das, weil ich kann ja den auf dem Rückweg zumindest den Load Balancer skippen und sagen, hey, schick das direkt an den Client wieder zurück. Ist mir eigentlich egal, weil der Load Balancer hat ja seine Aufgabe irgendwie getan, oder?
Ja, da, wie gesagt, du würdest das Backend dem Client offenlegen, dann ist die Frage, was macht der Client beim nächsten Mal? Er würde nämlich den Load Balancer umgehen, wahrscheinlich, wenn er die nächste Verbindung aufbaut. Oder er würde das Paket gar nicht annehmen, weil TCP eigentlich sagt, ich kriege jetzt von einem Fremden eine andere Antwort, als ich losgeschickt habe. Ich bin außerhalb meiner TCP-Session.
Okay, alles klar, danke.
Was tatsächlich funktioniert, ist beim Verteilten, ich habe das Load Balancer-Schema gezeigt, wo ein verteilter Load Balancer etabliert wird auf mehreren Rechnern. Da kann das Backend tatsächlich ja schon die Adresse umsetzen auf diese virtuelle Adresse, die als Input genommen wird. Ist halt ein extra XCP-Programm, was man dann, oder Teil des XCP-Programms. Aber ich muss es machen, weil sonst verliere ich eben diese TCP-Klammer und würde natürlich mein Backend offenlegen, was ich eigentlich nicht möchte. Weil der Client spricht mit dem Load Balancer, das ist für ihn das die Einheit, die Klammer.
Okay, cool, danke.
Nach vorne und hier aber noch eine.
Du hast gerade gesprochen, dass es Hardware gibt, die man mit XCP programmieren kann. Nur für mich nochmal zum Klarstellen, es ist ein Datacenter-Hardware oder also keine Consumer-Hardware.
Würde ich jetzt nicht ausschließen, ob es Consumer-Hardware gibt. Das habe ich jetzt nämlich näher angeschaut. Also meine Hardware konnte es, zumindest die, die ich zum Test verwendet habe, die war virtuelle, die konnte es nicht. Aber der virtuelle Treiber kann es tatsächlich schon im Treiber ausführen, eigentlich nicht auf der Hardware.
Okay. Und noch eine Frage. Wir haben jetzt einen TCP-Load-Balancer gebaut. Kann man auch auf Domain oder HTTP filtern? Weil wir sind ja sehr low-level.
Ja gut, das ist Application, also Domain und Domain nicht, nee. Domain und das ist ja Level 7 dort oben, Application. Das wäre dann im IP-Header hinten der die Package-Load, die drinsteht. Auf die habe ich an der Stelle im XDP noch keinen Zugriff. Müsste ich selber reinprogrammieren, könnte aufwendig werden, weil ich keine Funktion habe, um es dann zu ändern. Also filtern könnte funktionieren mit sehr viel Aufwand. Da wäre dann tatsächlich die Traffic Control als besserer Einstieg, weil da habe ich schon mehr Informationen dazu zur Verfügung. Ist aber auch von Performance her vergleichbar, wenn natürlich auch nicht ganz so wie XDP.
Denn Dankeschön.
Die Frage war also völlig zivil. Genau, ich wiederhole es mal kurz. Es ging um Sticky Sessions, also sprich, wenn ich immer dazu sicherstellen möchte, dass die Anfragen immer quasi am selben Backend rauskommen. Das kann zum Teil durch die Hashmap, könnte ich auch irgendwas anderes nehmen, wo ich nicht irgendwie Bild in der Hashmap nachschaue, sondern ich merke mir die Client-IP-Adresse und schicke es immer zum selben Backend, solange das erreichbar ist. Damit habe ich ein Stück weit die Sticky Session umgesetzt. Wenn die natürlich als Information irgendwo im Paket, in dem Package-Load mit drin ist, habe ich hier ganz weit unten mit XDP keine Chance, doch zu behalten.
Wenn ich jetzt zum Beispiel einen LDAP-Server habe und mehrere Read-Only, die auch cachen inzwischen, und einen Write-able muss ich ja in die Session reinschauen. Das ist jetzt ein Write-Request. Den müsste ich jetzt dahin schicken. Und die Read-Requests, die jetzt die Masse der Sessions sind, die könnte ich auf die anderen verteilen.
Das gleiche Problem wie beim Kollegen mit HTTP. Das ist ein spezifisches
Protokoll.
Das ist
Layer 4.
Es ist überall von Layer 4.
Okay.
Von daher, Layer 4 kann Layer 4. Keep it simple.
Ja, hallo. Nochmal eine Frage zu dem kleinen Beispiel. Wie würde man jetzt einprogrammieren, dass auf dem Rückweg das zum richtigen Client wieder geht, also dem ursprünglichen?
Auch, dass man sich das in der Map, und das wäre jetzt tatsächlich eine Map, die man per CPU halten kann, weil wenn man sich anschaut, man hat mehrere CPU-Kernel, könnte ja für jeden Kernel so ein Programm laden, die kann man dort laden, dass man sich einfach cached, von welchem Client kam es. Oder es mit reinschreibt.
Also, aber müsste dann nicht sozusagen die Zielmaschine auf der anderen Seite, die Application hat, dann irgendwie ein Tag-Bit in das Paket reinschreiben, dass man das zuordnet, um dann...
Sollte eigentlich der Load Balancer komplett...
Das war der Load Balancer.
Genau, also man müsste sich halt irgendeine kleine Map schreiben nach dem Motto, was habe ich denn an wen verschickt?
Ja, weil logisch gesehen muss dann ja ein Paket zurückkommen, was irgendeine Kennung hat. Ne?
Genau, richtig aufgepasst, es war hier wirklich sehr, sehr simpel in dem Beispiel dargestellt, so mit einem Client arbeite.
Ja, ich habe noch die Frage, also das, was du jetzt gezeigt hast, das ist ja alles nicht signiert. Also und die Signatur der eBPF-Programme als solche, die ist bisher, also es gibt ja jetzt anscheinend einen Patch von Microsoft, der das einführt, ist nicht vorhanden. Das heißt im Prinzip, wenn ich sowas einführe, dann vertraue ich einfach auf die Sicherheiten, der Kernel bietet bei der Verifizierung der Programme.
Genau. Genau, also ich verlasse mich da auch, dass das Programm innerhalb dessen, was der Verification prüfen kann, sicher läuft und was der Funktionsraum kann. Eine Signierung ist ja auch nur so gut, wie ich, dass ich dem Signator vertraue und sage, das ist das Original. Also Signatur schützt mich nicht vor bösen Attacken, sondern nur, dass es die Originalsoftware unverändert ist im Vergleich zu der, als es zum Zeitpunkt der Signatur vorgestellt wurde. Wenn der Signator das auch tatsächlich prüft und ich einfach sage, ich nehme an, dass was kommt und mache einen Haken dran.
Hatte ich ja gerade mit der Kapuzette die Durchbrüche beim Booten, deswegen.
Ja, dadurch, dass ich hier später bin als beim Booten, ja, könnte man einbauen, ist aber dann im Userland vorher zu prüfen.
So, hallo, mir ist noch nicht ganz klar, wo das eBPF ansetzt. Direkt auf der Hardware oder eine virtuellen Hardware oder auch sowas wie die Tuntab-Devices, was man hat bei irgendwelchen Containern, ob das jetzt Docker oder LXC oder sonst was ist. Kann ich die da auch einsetzen oder ist es wirklich nur ganz unten das erste physikalische Gerät, das im Kernel ist?
Also XDP ist tatsächlich unten in der Hardware. Also wenn wir das Bild hier dran nehmen, sieht man es ja, genau. Also XDP setzt im Device-Treiber an. Das ist dann auf den Host-Node, also an Docker gesprochen. Könnte ich es theoretisch auch in die Virtual Environment des Docker-Containers direkt laden. Das ist auch eine Möglichkeit. Damit könnte ich mir solche Sidecars sparen. typischerweise mache ich es aber auf der Node direkt und leite es dann in den Doc, also in die einzelnen Nodes weiter, die ich dort habe. Also ich mache es an einer zentralen Stelle auf dem Gastkernel-Betriebssystem. Wie gesagt, XDP ist ein Spezialfall, das setzt halt ganz vor dem ganzen Netzwerkstack auf. Dementsprechend habe ich eine Stelle. Ich kann so theoretisch in jeder virtuellen Interface, das ich baue für einen Container, auch schon ausführen. Die Frage ist nur, was mache ich denn dann? Können sowas wie Mini-Firewalls in den einzelnen Containern bauen? Dafür ist es vielleicht auch sogar, oder damit ist es auch vorgesehen für das Service Mesh. Weil es ist immer sinnvoller, das auf der zentralen einen Hardware machen, dann nur Kleinstteile in den Container zu laden, weil sonst habe ich sehr viele Programme, die ich zentral verwalten, steuern muss und die auch immer aktuell halten muss. Beantwortest du die Frage?
Ich hätte nochmal eine Frage. Wir haben uns jetzt sehr viel über ein Netzwerk unterhalten. Das ist ja eine Art virtuelle Maschine. Baut man damit auch andere Programme oder ist das eher so exklusiv für Netzwerk?
Nee, das war in der Funktionsform. Jetzt muss man gucken, dass ich die finde. Also die virtuelle Maschine ist eBPF. Also XDP selber ist natürlich nur für Netzwerk vorgesehen. Extreme Data Path ist wirklich reine Netzwerkfunktionalität. Oh. eBPF selber bietet darüber hinaus zig andere Sachen, das wären andere Funktionsräume. Da die Empfehlung, heute um 12 Uhr war, glaube ich, der Vortrag, über Scheduling stand, soweit ich es jetzt gelesen habe, eBPF und Scheduling drin. Keine Ahnung, was dort behandelt wird, aber wäre vielleicht dann, die Frage wird dann vielleicht mit beantwortet, was noch geht. Was alles geht, wie gesagt, das Buch ist recht dünn, es ist nur eine Einführung, es gibt deutlich dickere Wälzer.
Okay, dankeschön.
Weitere Fragen noch? Sieht nicht so aus. Dann vielen Dank.